Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgel. Ich befinde mich in einem wunderschönen Barockpark in der Bündner Kantonshauptstadt Chur. Und dieser Palazzo im Hintergrund spielt eine wichtige Rolle bei unserem heutigen Thema, aber es geht da noch um viel, viel mehr. Es geht um schweizerische Geschichte, um Bündner Geschichte, aber auch um deutsche und europäische Geschichte. Die Schweiz sozusagen als Kampfzone des internationalen Geschehens, das kommt uns bekannt und vertraut vor. Ich begebe mich jetzt ein paar Meter weiter hier zu einem Denkmal, an dem wir das Thema etwas versinnbildlichen und vergegenständlichen können. Christoph Mörgeli steht bereits dort, bereit und vorbereitet, wie immer. Ja, Christoph, hallo. Ich habe den Zuschauern schon erklärt, wir befinden uns in Chur, in einem wunderschönen Barockpark. Und das Thema von heute ist ein Kriegsgeschehen, das über das Bündnerland hinaus, über die Schweiz hinaus in europäisch-deutsche Zusammenhänge weist. Aber du gibst uns jetzt gleich die Details. Christoph, wovon reden wir, was sehen wir?
Grüezi miteinander. Wir befinden uns im Park Fontana, im Fontana-Park, so benannt nach dem großen bündnerischen Freiheitshelden Benedikt Fontana. Und der Park ist im Lauf der Zeit so gestaltet worden, in der Tat wunderschön nach barockem Vorbild. Im Hintergrund ist nämlich das alte Gebäude, das hat Peter von Salis, ein Gesandter am holländischen Hof und nachher einer der reichsten Bündner, gebaut zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Dieses Denkmal hinter uns, das an Benedikt Fontana erinnert, ist aber ein Werk des Solothurner Bildhauers Richard Kissling, derselbe, der auch das Tellendenkmal in Altdorf gestaltet hat. Und dieses Denkmal ist 1903 mit unglaublichem Pomp eröffnet worden. Es war die Zeit des großen Patriotismus. Die Bündner waren stolz, denn Benedikt Fontana ist für sie so etwas wie Wilhelm Tell und Arnold Winkelried zusammen.
Wir sehen hier den Benedikt Fontana mit gezücktem Schwert, ein Mitstreiter mit einer Keule, mit einem Morgenstern gewissermaßen, liegt ihm zu Füßen. Was ist da exakt der Hintergrund? Wir sehen auch das Datum 1499, ein Schicksalsjahr in der schweizerischen Geschichte.
In der Tat, natürlich ist ein solches Denkmal immer aussagekräftiger bezüglich Zeit des Entstehens als bezüglich Zeit der wirklichen historischen Begebenheit. Also Benedikt Fontana als Freiheitsheld, er ist verwundet, wie man auf diesem Denkmal sieht, sein Panzer oder seine Rüstung ist gesprungen. Er hat ein Geschoss erhalten in die Bauchgegend, hat sich aber angeblich diesen Bauch zugehalten, hat das Schwert geschwungen und soll gesagt haben, vorwärts, ihr Jungen, ich bin nur ein Einzelnen, Rätien oder die Bünde, heute oder nimmermehr. Das waren seine Aussagen, natürlich in Rätoromanisch damals gesagt. Und er hat an dieser Kalvenschlacht, auf die wir jetzt dann kommen, damit die Bündner so zu einem Angriff verleitet und ermutigt, dass sie siegreich vom Schlachtfeld gingen.
Also der Held, der sich da für die Seinen aufopfert, selbstlos. Ja, die Kalvenschlacht 1499, was sind die Bezüge, um welchen Krieg handelt es sich hier?
Wir befinden uns im Schwabenkrieg, das heißt die Habsburger, die ja vom Aargau immer mehr Richtung Osten dann sich ausgebreitet haben, kamen vielfach in Konflikt mit den Eidgenossen. Und die drei Bünde, die Bündner, das heißt der Graue Bund, der Gotteshausbund und auch der Zehngerichtsbund, die haben sich enger an die Eidgenossen angeschlossen, denn sie werden herausgefordert durch die Habsburger, da ist jetzt König Maximilian I., da ist der Schwabenbund, da sind die Tiroler und sie machen mächtig Druck. Sie möchten nämlich sowohl das Münstertal für sich haben, wie auch das Engadin. Und die Bündner wollten das natürlich nicht einfach so kampflos preisgeben. Sie haben Anschluss gesucht an die Eidgenossen und die Eidgenossen haben ihnen ihre Hilfe nicht versagt.
Ich kann mich erinnern, beim Thema Schwabenkrieg einmal die Einschätzung gelesen zu haben, dass die süddeutschen Bauern sein wollten wie die Schweizer, mit Y geschrieben, damit allerdings nicht einfach die Bewohner des Kantons Schwyz gemeint, sondern diese süddeutschen Bauern sollen damit zum Ausdruck gebracht haben, dass sie der Wunsch beflügelt habe, Schweizer gewissermaßen im verfassungsmäßigen Sinne zu sein, freiheitlicher leben zu können, also wie die Schweizer Bauern, die offensichtlich über mehr Autonomie und Eigenständigkeit verfügt haben, als die da unter bestimmten Knuten leidenden süddeutschen Bauern. Ist das verbürgt? Ist das Mythos? Hat das etwas mit dem Schwabenkrieg zu tun?
Diesen Wunsch gab es, aber im Schwabenkrieg wurde dann doch die Position von König Maximilian und eben des Schwäbischen Bundes so stark, dass man sich das nicht mehr erlauben konnte. Im Gegenteil haben sich dann die Schwaben und die Schweizer allerhand Schimpfwörter an den Kopf geworfen. Also die Stimmung war da bereits etwas vergiftet, als dann eben Benedikt Fontana auf den Plan tritt. Er ist übrigens aus Ministerialadel, aus niedrigem Adel und sein Vater schon, seine Vorfahren und er selber dienten dem Bischof von Chur als Vögte und zwar im Gebiet des Oberhalbsteins und da hat Benedikt Fontana immer wieder auch für friedliche Ausgänge von Prozessen gesorgt. Er hat Schiedsgerichte erfolgreich getätigt, obwohl das, was er da mit Mailand verhandeln musste, das hat er nicht so gern gemacht. Er war eher ein Mann der Tat, er konnte auch nicht so gut Italienisch. Besser war er natürlich im Rätoromanisch und auch im Deutschen und gehaust hat er auf der Burg Riom, da eben im Oberhalbstein.
Du hast die Schmähungen angesprochen, die man sich damals entgegenwarf. Nach meinen Informationen datieren die Ausdrücke Kuhschweizer und Sauschwaben aus der Zeit des Schwabenkriegs. Ist das verbürgt?
In der Tat, das ist so. Ich habe mal irgendwo gelesen, die Schweizer würden die Deutschen zuweilen liebevoll als Sauschwaben betiteln. Da muss ich leider die deutschen Freunde aufklären. Das ist nicht ganz so liebevoll gemeint, wie sie vielleicht meinen. In der Tat, ja, als Inbegriff für die gesamten Deutschen und das merken Sie zum Glück nicht so recht, ist der Begriff Sauschwab damals aufgekommen und hat sich nie mehr ganz verloren.
Benedikt Fontana ist jetzt ein Held, den man nicht so weithin kennt in der Eidgenossenschaft. Ein Wilhelm Tell, ein Arnold von Winkelried, schon sagenumwobene Gestalten sind natürlich eingegangen ins kollektive Mythenverständnis. Was ist letztlich die Bedeutung dieses Benedikt Fontana für das Werden der noch jungen Eidgenossenschaft damals?
Seine Bedeutung besteht natürlich darin, dass er eben die Bündner und die damit verbundenen Eidgenossen zum Sieg geführt hat. An der Kalm, das war am 22. Mai 1499. Er ist immer noch ein Hauptmann des Gotteshausbundes. Er ist eigentlich ein Untertan des Bischofs von Chur. Obwohl der Bischof von Chur dann zwischen Tirol, Schwabenbund und Eidgenossen vermitteln wollte, das wollten aber die Bündner überhaupt nicht. Sie haben ihn dann letztlich vertrieben. Und es kam im Vorfeld dieser Kalvenschlacht schon zu etlichen Scharmützeln. Beispielsweise kam es zu einem Überfall auf das Kloster Müsteir im Münstertal, das Kloster St. Johann. Da hat man auch die Schwestern weggetrieben und gefangen gesetzt. Und dann kam es zu einem Überfall auf das Unterengadin. Da hat man sehr viel zerstört. Und Benedikt Fontana hat jetzt immer wieder die Eidgenossen und die Bündner aufgerufen, ihm zu Hilfe zu kommen. Denn man hat gemerkt, dass die Tiroler und die mit ihnen verbündeten Schwaben unter König Maximilian I. eine Lezi aufgerichtet haben, das heißt eine Talsperre, und zwar genau am engsten Teil, wo das Winschgau übergeht ins Münstertal. Das ist heute etwas außerhalb der Schweizer Grenze, aber da ist die engste Stelle, die sogenannte Kalven, und da sollte dann auch die Schlacht stattfinden.
Warum haben die Schweizer, die Eidgenossen, warum hat Fontana gewonnen? Was waren die Trümpfe, was war sein Vorteil auf dem Schlachtfeld?
Es war tatsächlich manches, das gegen ihn sprach. Die Truppen der Bündner und der damals achtörtigen Eidgenossenschaft, Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug und so weiter, auch Zürich und Bern war dabei und Solothurn und Freiburg, also diese Orte und die Bündner hatten nur etwa 6.500 Mann schlussendlich zur Verfügung, währenddem die Gegner, die habsburgischen, schwäbischen Truppen, auf 12.000 Mann kamen. Und die waren wesentlich überlegen, auch waren sie in der Verteidigungsposition bei dieser Lezi, als man dann auf die Lezi zurannte. Aber die Eidgenossen hatten einen schlauen Plan. Sie haben nämlich diese Lezi umgangen über einen hohen Berg. Sie mussten das nachts tun, damit sie nicht entdeckt wurden durch Burgen auf der anderen Seite. Und sie haben dann tatsächlich von der anderen Seite angreifen können. Fontane war aber gewissermaßen auf der heutigen Schweizer Seite und da ging es relativ problematisch zu und her. Man ist bei dieser Lezi aufgerannt, die anderen haben doch entschieden Widerstand geleistet, obwohl ein Gerücht eine gewisse Panik erzeugt hat, dass 30.000 Eidgenossen im Anmarsch seien. Das stimmte nicht, aber man musste sich wirklich tapfer wehren und es stand ein bisschen auf Messerschneide, als eben dann Fontana angeschossen wurde und seinen unsterblichen Spruch sagte, entweder heute Rätien und die Bünde oder nimmermehr, was dann eben doch motiviert hat zu einem Kraftakt, zu einem gewaltigen Angriff. Und Fontana ist auch als Held dieser Geschichte in die Geschichtsbücher eingegangen, weil ein Zürcher Feldhauptmann, nämlich Dietrich Freuler, etwas versagt hat. Er war nämlich zögerlich, er konnte sich nicht entscheiden. Und wie das so in der Schweiz ist, das steht sogar im alten Dienstreglement, wenn niemand führt, dann muss derjenige, der es am besten kann, die Führung übernehmen. Und das hat Benedikt Fontana mit sehr viel Geschick getan und dabei auch sein Leben geopfert.
Wie hat man damals Kriege geführt? Das ist ja die Zeit noch der Heerhaufen der Schweizerischen. Das ist nämlich auch mit nicht mit Feuerwaffen, mit Schusswaffen gemacht worden, das ist ein Handgemenge, da sind sich sozusagen Phalanxen gegenübergestanden. Kannst du da noch etwas dazu sagen, wie damals solche Schlachten 1499 ausgefochten wurden?
Es gibt bereits erste Geschosse, es gibt natürlich Pfeilgeschosse, aber es gibt auch bereits Feuergeschosse und so soll auch Fontana getroffen worden sein. Im Übrigen kämpfte man natürlich auf Distanz mit Speeren. Und auf nähere Distanz dann vor allem, man sieht das auch mit Morgensternen und mit dem Schwert. Fontana, der hier sein Schwert schwingt, soll es dann natürlich in der Schlacht verloren haben. Und irgendjemand hätte es in einen Bergbach geworfen, wo es heute noch nicht aufgetaucht ist, damit es ja nicht in die Hände der Gegner fällt.
Excalibur à la Suisse gewissermaßen, die Artus-Sage, hat ja auch dieses Motiv eines in den Fluten schlummernden Schwerts, das dann allerdings wundersam auftaucht. Was wäre passiert, wenn die Eidgenossen damals verloren hätten? Was hätte das eigentlich bedeutet für die Geschichte letztlich der schweizerischen Eidgenossenschaft?
Hätte nicht diese verheerende Niederlage mit 5.000 Toten auf Seite des Königs Maximilian I. Stattgefunden, dann wäre Bünden, dann wäre die Schweiz in eine schwierige Situation gekommen. Vor allem aber natürlich Bünden hätte sich anders entwickelt. Es konnte sich nämlich im nachfolgenden Frieden von Basel nicht die volle Unabhängigkeit von Österreich erkämpfen, aber immerhin doch faktisch eine gewisse Loslösung. Während die Eidgenossen doch bereits faktisch sich nach dem Schwabenkrieg 1499 vom Deutschen Reich gelöst haben. Noch nicht formell, aber faktisch letztlich schon. Aber das hat dazu geführt, dass die drei Bünde doch mehr und mehr souverän agieren konnten, eigenständig wurden und sich dann in der Folge auch immer näher an die Eidgenossen angeschlossen haben. Und so sah es natürlich auch die Bündner Geschichtsschreibung. Interessanterweise geht es etwa 50 Jahre bis in den historischen Werken dieser Benedikt von Thana wirklich auftaucht.
Also eine wichtige Etappe auf dem Weg der Schweizwerdung, könnte man sagen, der Unabhängigkeit und der Unabhängigkeitskriege. Wie haben die unterlegenen Gegner dieses Ereignis interpretiert? Hat man das auch so empfunden, dass sich da dieser merkwürdige Organismus in den schweizerischen Bergen loslöst aus dem heiligen Römischen Reich deutscher Nation, das es ja damals schon gab, aus diesem Verbund, der sich ja ähnlich wie die Europäische Union heute anschickte, Europa zu regieren nach den damaligen Gepflogenheiten? Ist das dort auch schon als eine Art Abnabelung, als Loslösung, vielleicht sogar schon als Herausbildung eines neuen Staats und Gemeinwesens empfunden worden?
Österreich wollte das natürlich nicht einfach so auf sich sitzen lassen. 5000 Tote, ein erheblicher Blutzoll. Die Eidgenossen und Bündner haben nur 2000 Mann verloren. Und Maximilian hat sofort neue schwäbische Truppen aufbieten wollen. Allein die hatten nicht mehr so richtig Lust, die waren nicht mehr motiviert. Der Kriegsruhm der Bündner und der Eidgenossen war wahrscheinlich mittlerweile etwas zu groß und zu laut. Immerhin haben die Österreicher, die Tiroler dann einen Vorstoß noch gemacht ins Engadin, haben sehr vieles doch wieder versucht zu zerstören. Allein die Engadiner waren schneller, sie haben bereits ihre Dörfer niedergebrannt, sodass eigentlich nichts mehr zu holen, nichts mehr zu brandschatzen war. Und so haben sich dann die Truppen zurückgezogen und, wie ich gesagt habe, im Frieden von Basel 1499 wurde dann wieder eine einigermaßen stabile Friedensordnung geschaffen mit doch erheblich besserer Ausgangsposition für die drei Bünde.
Ja, ich bin eigentlich mit meinem Fragekatalog durch. Möchtest du noch etwas hinzufügen zu diesem Denkmal, zum Schwabenkrieg oder zu Benedikt von Thana?
Vielleicht ein Wort noch zur Geschichtsschreibung. Es sind dann bestimmte Geschichtsschreiber, die das erwähnen. Andere sagen wieder gar nichts drüber. Zum Beispiel Johannes von Müller spricht nicht von Benedikt von Thana in seiner berühmten Schweizer Geschichte. Der Reformationshistoriker und Reformator Kampel aus dem Engadin, der redet darüber. Er ist aus Zuez und in Zuez sind die Bündner und die Eidgenossen übrigens auch aufgebrochen Richtung Kalvenschlacht. Und diese Kalvenschlacht wird dann eigentlich so richtig thematisiert durch einen Historiker des 19. Jahrhunderts namens von Mohr. Er ist ein Autodidakt, eigentlich Jurist, aber er hat die Bündnergeschichte beschrieben und hat dann für viel Begeisterung gesorgt, indem er eben diese Heldentat herausgestrichen hat. Höhepunkt sicher so um 1900 des Heldenkults, des Patriotismus, des aufwallenden Nationalgefühls der Bündner auch. Umso deutlicher natürlich, dass der Originalausspruch in Rätoromanisch war von Benedikt von Thana. Das hat natürlich auch die Bündner gewissermaßen aufgewertet als sprachliche Minderheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann die Rolle von Benedikt von Thana etwas kritischer gesehen. Der sozialdemokratische Martin Bundi als Historiker sagt aber, man hätte dann dazu geneigt, seine Rolle, sein Heldentum und seine geschichtsträchtige Funktion etwas zu unterschätzen. Also Benedikt von Thana ist nicht zu unterschätzen.
Interessant, vielleicht doch noch eine Anschlussfrage. Du hast es angesprochen, bemerkenswert, von Thana war Katholik und hat im Grunde gegen die Katholiken gekämpft. Das würde also doch auch darauf hindeuten, dass sozusagen die nationale Identifikation das Religiöse überlagert hat in diesem Sinne, auch dominiert hat. Also man könnte hier von einem Akt des Nation Building sprechen, Neudeutsch 1499, in dem eben die Loyalität von Thana eben nicht primär der Kirche galt, sondern letztlich seiner bündnerischen und schweizerischen Heimat.
Ja, er war Katholik. Natürlich waren 1499 alle noch Katholiken, aber insofern ist das völlig richtig, als seine Loyalität nicht in erster Linie dem Bischof von Chur galt, der ja vermitteln wollte und der eigentlich diesen Krieg nicht wollte. Fontana hat auf diesen Krieg gedrängt, er wollte ihn unbedingt und er wollte nicht zu viel Zeit verlieren. Wir dürfen nicht vergessen, die Verproviantierung war schwierig in einem Mai 1499 für 6500 Mann. Man musste schnell angreifen, man musste die Schlacht schnell entscheiden, um dann wieder nach Hause gehen zu können.
Christoph, vielen Dank. Und ich rücke zum Abschluss uns noch einmal gemeinsam ins Bild hier, auch mit dem Benedikt Fontana und dieser wunderbaren Heldenpose mit dem gezückten Schwert und der Verletzung da in der Bauch- und Seitengegend. Ja, das sind Spuren, die man heute nicht mehr so zur Kenntnis nimmt, aber ohne die es die Schweiz, ja, Meilensteine, ohne die es die Schweiz in ihrer heutigen Beschaffenheit nicht gäbe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dir, Christoph, einmal mehr vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen.